Softwarearchitektur. Der Podcast für Softwarearchitekten auf Heise Developer.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Softwarearchitektur-Podcasts. Heute soll es um das Thema Clean Architecture gehen und dazu sind neben mir, Eberhard, zwei Gäste hier. Johannes, willst du dich kurz vorstellen?
Ja, guten Tag. Mein Name ist Johannes Seitz. Ich bin Senior Consultant bei der Firma InnoQ, mache dort vor allem Softwarearchitektur, unter anderem in der Rolle als Trainer, Coach, aber halt auch hands-on in Projekten.
Genau. Und Tom, möchtest du dich vorstellen?
Ja, gerne. Hallo, Tom Hommerx, mein Name. Ich bin Softwareentwickler seit 15 Jahren, war 12 Jahre in Deutschland unterwegs als Softwareberater, bin vor 4 Jahren nach Australien gezogen, arbeite jetzt hier bei Atlassian im Java-Plattform-Team. Und ich habe unter anderem ein Buch über das Thema Clean Architecture bzw. hexagonale Architektur geschrieben und das ist vermutlich der Grund, warum ich hier bin.
Genau, und ich muss noch eine Sache korrigieren. Also unser Gast ist Tom als sozusagen Experte für genau Clean Architecture und Johannes ist tatsächlich neu im Team, womit ich es geschafft habe, schon bei der Vorstellung den ersten Fehler zu machen. Aber wie dem auch sei. Es geht also um das Thema Clean Architecture und das wäre dann die erste Frage. Also was ist denn eigentlich Clean Architecture?
Genau, und das ist auch genau die Frage, die mich zu dem Thema geführt hat. Was ist Clean Architecture? Erstmal gibt es ja da die Literatur von Uncle Bob, von Robert Martin, das Buch Clean Architecture mit demselben Namen. Und die Idee von Clean Architecture in einem Satz zusammengefasst ist aus meiner Sicht die Trennung von fachlichem und technischem Code. Wir wollen also den fachlichen Code vom technischen Code trennen, damit nicht wie nennt man diese Architektur noch, wenn alles zusammenfällt, Death Star Architecture, Big Ball of Mud, damit man nicht in die Versuchung kommt, so einen Big Ball of Mud zu bauen.
Aber das machen wir ja, also wenn man nicht, wie soll ich sagen, Delphi, Visual Basic oder sowas macht, macht man das doch eh. Und da gibt es ja auch sowas wie Schichtung. Irgendwas muss ja jetzt anders sein bei Clean Architecture.
Genau, im Grunde ist Clean Architecture, hat man immer noch Schichten. Ja? Ich fange mal an mit dieser normalen Schichtenarchitektur, die du wahrscheinlich meinst, die wahrscheinlich jeder von uns schon einmal oder mehrfach in einem Projekt erlebt hat. Das ist, man hat üblicherweise 3 Schichten, vielleicht auch mehr. Man hat eine Webschicht, man hat eine Business-Schicht, Geschäftsschicht und darunter hat man eine Persistenzschicht. Und Clean Architecture nutzt auch Schichten, dreht das Konzept aber ein bisschen um. Bei der normalen Schichtenarchitektur führen die Dependencies von oben nach unten. Man sieht nicht, wie ich jetzt mit dem Finger von oben nach unten zeige, aber das kann man sich dazu denken. Das heißt, die oberste Schicht, die Webschicht zum Beispiel, nimmt Anfragen von außerhalb des Systems entgegen, übersetzt sie, ruft die Geschäftsschicht, die Business-Schicht auf. Diese wiederum übersetzt, macht irgendwelche Business-Logik, übersetzt die Anfragen in eine Sprache, die die Datenbankschicht versteht und schickt die Datenbankschicht oder Datenschicht schickt dann Anfragen an die Datenbank. Das heißt, die Abhängigkeiten gehen von oben nach unten. Und die Idee der Clean Architecture ist, man hat immer noch Schichten, aber wir drehen die, da reden wir wahrscheinlich später auch noch drüber, aber das Dependency Inversion Prinzip, wir drehen die Abhängigkeiten um, sodass die Abhängigkeiten alle zur Geschäftslogik zeigen. Das heißt, in der Mitte der Architektur, wir haben jetzt nicht mehr Schichten, die übereinander liegen, sondern wir haben Schichten, die umeinander liegen. Wir haben konzentrische Kreise. Wenn man sich so eine Zielscheibe vorstellt, hat man einen ganz kleinen Kreis in der Mitte, dann einen etwas größeren Kreis drumherum und so weiter. Und in der Mitte liegt, was wir vorher als Business-Schicht gekennzeichnet haben. Da liegen unsere Domain-Entities und Helferklassen, die Domain-Logik implementieren. Und in den Schichten da drumherum haben wir dann diese technischen Details, wie zum Beispiel eine Übersetzungsschicht, die Webanfragen entgegennimmt und für die Geschäftslogik übersetzt, oder eine Datenschicht, die Anfragen von der Geschäftslogik entgegennimmt und in, zum Beispiel, wenn man eine relationale Datenbank verwendet, in SQL übersetzt. Und die Abhängigkeiten in diesen konzentrischen Schichten zeigen von außen nach innen, so dass die Fachlichkeit keine Abhängigkeit, die Fachlichkeit liegt in der Mitte, die Fachlichkeit hat keine Abhängigkeiten zu technischen Komponenten, zu technischen Details, sondern es ist andersherum. Die technischen Details, die technischen Komponenten haben eine Abhängigkeit zu der Domänenlogik. Und das ist das, was Clean Architecture von einer normalen Schichtenarchitektur unterscheidet.
Wenn ich es richtig verstehe, also wenn man es ein bisschen konkreter macht, würde das bedeuten, dass jetzt dieser Business-Logik-Kern irgendwelche Schnittstellen definiert, die dann von den Adaptern, also Web oder Persistenz hast du ja jetzt genannt, implementiert werden. Ist das richtig oder ist das irgendwie zu einfach?
Genau, also ich würde ein bisschen konkreter Clean Architecture vielleicht so beschreiben. Ich nehme mal so ein Beispiel, ein Web-Request, der reinkommt in die Web-Schicht, in einen Web-Adapter, nennen wir den Web-Adapter. Über Adapter sprechen wir wahrscheinlich auch noch im Kontext von der hexagonalen Architektur später. Dieser Adapter ruft die Geschäftslogik auf und die Geschäftslogik, und bis dahin ist es noch eine normale Schichtenarchitektur, da ist es sehr ähnlich zu einer normalen Schichtenarchitektur. Jetzt aber, wenn die Geschäftslogik will ja die Datenbank aufrufen, um etwas zu speichern oder etwas aus der Datenbank zu laden, dann rufen wir nicht mehr direkt die Datenbanklogik auf, sondern wir rufen ein Interface auf, eine Schnittstelle auf, und wir wissen nicht, wie diese Schnittstelle implementiert ist. Die Geschäftslogik hat eine Abhängigkeit zu diesem Interface, hat aber keine Abhängigkeit zu der Logik, die dieses Interface implementiert. Und dadurch ist die Geschäftslogik abgekoppelt von den technischen Details, zum Beispiel der Persistenz. Oder es muss auch keine Persistenzschicht sein, es kann auch ein Adapter sein, der zu einem Drittsystem führt oder so. Und diese technische Implementierung, die implementiert dieses Interface, und dadurch haben wir das halt entkoppelt. Wir haben diese Dependency umgedreht. Und das Konzept dahinter heißt Dependency-Inversion-Prinzip.
Okay, also im Wesentlichen Dependency-Inversion-Prinzip und außerdem ein generelles Konzept, was eben für Web-Persistenz und eben auch für andere Adapter, also auch zum Beispiel Adapter für Drittsysteme oder so funktioniert. Das scheint jetzt so der wesentliche Unterschied zu sein zu Layering. Was ist denn an Layering so schlecht?
Disclaimer am Anfang, und das habe ich auch so in meinem Buch geschrieben, Layering ist per se gar nicht schlecht. Man kann auch mit normalem Layering eine sehr gute Softwarearchitektur bauen oder eine sehr gute Software mit einer sehr guten Architektur bauen. Das normale Layering hat aber ein paar Nachteile, die man mit Clean Architecture versuchen kann zu beheben. Einer ist zum Beispiel, dass Layers, oder das ist eigentlich das Hauptargument, Layers sind die bevorzugen datenbankgetriebene Entwicklung. Und zwar ist das, weil die Abhängigkeiten der Layers zeigen alle nach unten, und die unterste Schicht ist üblicherweise eine Datenlayer, die die Übersetzung zur Datenbank macht, die mit der Datenbank spricht. Und da die Abhängigkeiten alle auf diese Layer zeigen, fängt man damit üblicherweise an, weil man braucht diese Schicht, um die Business-Logik zu bauen, weil die Business-Logik von der Datenschicht abhängt. Und man braucht die Business-Schicht, bevor man die Web-Schicht baut, weil die Web-Schicht greift auf diese Business-Schicht zu. Das heißt, oft führt so eine Layer-Architektur dazu, dass man automatisch mit der Datenschicht anfängt und damit den Fokus auf die Daten legt und nicht auf die Business-Logik. Das ist in manchen Fällen gar nicht schlimm, aber wenn man eine Rich-Domain-Logik entwickeln will, hat man das nicht. Johannes, du wolltest was sagen?
Meiner Erfahrung nach führt so eine Ports- und Adapters-Architektur auch dazu, dass man in gewissen Schichten eine bessere Separation of Concerns bekommt. Also ich habe es zum Beispiel erlebt, dass in so einem klassischen Drei-Schichten-Modell dann in die Web-Schicht auch zum Beispiel eine REST-Schnittstelle mit reingebaut wurde, zu dem Server-Side-Rendering quasi mit in das gleiche Paket hinein. Ich finde, Ports und Adapters gibt uns da eine bessere Art und Weise, es nicht unbedingt darzustellen, aber drüber zu sprechen und zu sagen, das hier ist jetzt mein Adapter, der ist für die UI gedacht, das ist mein Adapter, der ist für eine API gedacht. Und die sind zwei separate Bausteine in meiner Architektur, die ich unabhängig voneinander entwickeln und unabhängig voneinander ja im Prinzip treiben können möchte.
Jetzt ist das, was wir diskutiert haben, hört sich für mich sehr stark an wie hexagonale Architektur. Was ist denn da der Unterschied?
Genau, dazu kann ich sagen, das ist jetzt meine Interpretation davon. Clean Architecture macht aus, was wir gerade besprochen haben, diese konzentrischen Schichten, die umeinander liegen und die Dependencies, die Abhängigkeiten zeigen nach innen zur Business-Schicht. Das ist im Grunde Clean Architecture. Und ganz in der Mitte haben wir die Fachlichkeit und außenrum die technischen Details. Hexagonale Architektur ist, oder Ports- und Adapter-Architektur, wie Johannes es gerade nannte, folgt demselben Muster, folgt derselben Idee, gibt aber der Clean Architecture noch ein konkretere Hilfsmittel mit. Also aus meiner Sicht, Clean Architecture ist sehr abstrakt. Wenn man das Buch liest von Uncle Bob, das war zumindest meine Erfahrung, das ist etwas abstrakt, damit kann man noch nicht so richtig was anfangen. Wohingegen hexagonale Architektur die Konzepte, dieselben Konzepte nimmt, Dependency Inversion, und die Fachlichkeit ist in der Mitte der Architektur gekapselt. Und die hexagonale Architektur gibt uns nämlich genau die namensgebenden Ports und Adapter mit. Und das ist auch das, was Johannes, glaube ich, gerade meinte, dass es ein bisschen einfacher macht, die Anwendung zu strukturieren. Wir haben nämlich Adapter, die, oder fangen wir in der Mitte an, wir haben in der Mitte unser Hexagon in Anführungszeichen, die Business-Logik, die kann implementiert sein, wie wir es wollen. Und diese Business-Logik redet mit der Außenwelt nur über sogenannte Ports. Und diese Ports sind nichts anderes als Interfaces. Und wenn wir uns jetzt den Fluss von links nach rechts vorstellen, also in der Mitte haben wir unser Hexagon, unsere Business-Logik. Und dann haben wir auf der linken Seite dieses Hexagons, haben wir Ports, die nennt man auch, ich nenne sie Eingangsports, aber original werden sie Driven Ports genannt. Driving Ports genannt, weil sie die Anwendung treiben. Und auf der rechten Seite haben wir Driven Ports oder Ausgangsports, wie ich sie nenne, die von der Anwendung getrieben werden. So, und dann haben wir jetzt unser Hexagon und das Hexagon kapselt unsere Geschäftslogik. Wir haben links eingehende Ports und rechts ausgehende Ports. Und da drumherum haben wir dann noch Adapter. Auf der linken Seite haben wir eingehende Adapter oder Input-Adapter. Und das könnte zum Beispiel ein Web-Adapter sein, der HTTP-Anfragen entgegennimmt, übersetzt in Commands oder Transferobjekte, die unsere Geschäftslogik versteht. Dieser Web-Adapter ruft einen Eingangsport auf in unserer Anwendung. Der Eingangsport ist implementiert von einer Klasse in unserer Geschäftslogik. Und diese Geschäftslogik ruft dann auf der ausgehenden Seite den Ausgangsport auf, der von, was auch wieder nur ein Interface ist, der von einem Adapter auf der rechten Seite, von einem ausgehenden Adapter implementiert ist, zum Beispiel eine Datenbank, ein Datenbankadapter, der die Anfragen entgegennimmt und übersetzt und eine Datenbank aufruft.
Wenn du jetzt von eingehend und ausgehend sprichst, meinst du damit jetzt Daten oder Kontrollfluss? So die ewige Kontroverse der Softwarearchitektur.
Man kann auch links und rechts sagen. Ich habe da keine starke Meinung. Also die vielleicht habe ich es auch falsch übersetzt, eingehende Ports und ausgehende Ports. Aber es ist eine spannende Frage, weil man muss ja unterscheiden zwischen dem Datenfluss und dem Kontrollfluss, weil der Kontrollfluss geht ja aus von Oder ist da überhaupt ein Unterschied? Ist der Datenfluss nicht derselbe wie der Kontrollfluss in der hexagonalen Architektur?
Also ich kenne es zum Beispiel so, dass gerade in den Webadaptern zum Beispiel der Datenfluss in beide Richtungen geht. Der geht zuerst rein, indem ich irgendwelche Query-Parameter, Input-Daten, Anfragen bekomme und geht dann wieder raus, indem ich irgendwelche Responses zurückschiebe. Aber ich glaube, was es eigentlich zu einem Input- oder Output-Adapter oder Driving- oder Driven-Adapter macht, ist eigentlich immer der Kontrollfluss. Dass ich hergehe und sage, wenn das als erstes ausgeführt oder aufgerufen wird, ist es ein In- oder ein Driving-Adapter. Und wenn es quasi von dem Kern benutzt wird und der Kontrollfluss vom Kern in diesen Adapter fließt, ist es ein Driven- oder ein Out-Adapter.
Ja, genau. Genau, wenn man das quasi wenn man eine Linie zieht durch den Datenfluss, dann geht der Datenfluss links rein durch den Input-Adapter oder eingehenden Adapter, durch einen Input-Port, durch die Geschäftslogik, durch einen Output-Port, durch den Output-Adapter und dann genau auf denselben Weg wieder zurück. Das ist der Datenfluss. Mhm. Ja, der Kontrollfluss geht immer von links nach rechts und nicht mehr zurück.
Gut, die andere Architektur, gegen die man das abgrenzen kann, ist die Onion-Architektur.
Ja, ich habe das Gefühl, also diese verschiedenen Namen sind nach ihren verschiedenen Namensgebern mit unterschiedlichen Regeln belegt, aber im Kern haben all diese Stile den gleichen Kerngedanken. Also egal, ob jetzt Clean Architecture, Hexagonal Architecture, Onion Architecture, es geht immer darum, Fachlichkeit ist im Kern und Technik ist außerhalb. Und bei der Onion-Architektur gelten zum Beispiel andere Begriffe und andere Regeln, aber im Prinzip ist es der gleiche Kerngedanke. Also wir reden immer über die gleiche Art und Weise, Software aufzubauen mit unterschiedlichen namensgebenden Personen. Wir haben jetzt Alistair Coburn noch nicht genannt. Der hat die hexagonale Architektur oder Ports und Adapters meines Wissens nach definiert. Robert Martin hat Clean Architecture definiert als seine eigene Variante davon. Und bei der Onion-Architektur müsste ich jetzt nachgucken, wer das definiert hat. Aber es ist nochmal eine dritte Spielweise der gleichen Idee sozusagen.
Genau, wobei die Onion-Architektur, wenn man sich das typische Clean Architecture-Diagramm aus Robert Martins Buch ansieht, das sieht ja auch aus wie eine Onion. Ne? Wir haben die verschiedenen Schichten von innen nach außen, konzentrische Kreise. Spannenderweise ist die Hexagonal-Architektur, glaube ich, die älteste von den, zumindest älter als die Clean Architecture, ich weiß gar nicht von wann. Und Robert Martin hat das dann später nochmal aufgegriffen in seinem Buch und Clean Architecture genannt. Was spannend ist, weil das ist die Historie. Es gab erst die Hexagonal-Architektur und dann die Clean Architecture. Aber aus meiner Sicht ist die Hexagonal-Architektur eine Konkretisierung der Clean Architecture. Also eigentlich hätte es andersrum Sinn gemacht, aber wie dem auch sei.
Wir sind auf jeden Fall froh, dass es Clean Architecture gibt, sonst gäbe es nämlich nicht dein schönes Buch mit dem Titel Get Your Hands Dirty on Clean Architecture, das meiner Meinung nach einen Preis für Wortspiele verdient hätte.
Ja, genau. An der Stelle können wir ein bisschen Werbung für das Buch machen. Get Your Hands Dirty on Clean Architecture. Da wird es auch einen Link geben in den Notes zu diesem Podcast. Erscheint auch demnächst auf Deutsch im Mai. Hat es aber leider genau dieses Wortspiel hat es nicht geschafft. Das lässt sich auf Deutsch leider nicht gut übersetzen. Auf Deutsch heißt es einfach nur Clean Architecture Praxisbuch. Ist ein bisschen langweiliger. Aber ist nur der Titel. Der Content ist immer noch genauso spannend.
Macht dir die Hände an sauberer Architektur dreckig.
Ja, das wollte der Verlag aus. Okay. Ich weiß nicht, warum nicht.
Schade.
Warum? Wie bist du denn zu dem Thema gekommen und warum hast du das Buch geschrieben?
Das hat angefangen 2018, glaube ich, wenn ich zurückdenke. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich meine, ich war immer neugierig, verschiedene Architekturen auszuprobieren und quasi die eine richtige Architektur zu finden. Spoiler, das Clean Architecture ist nicht die eine richtige Architektur, da reden wir wahrscheinlich gleich auch noch drüber. Aber ich bin dann irgendwie auch zu dem Thema gekommen. Ich habe das Buch gelesen von Robert Martin, Clean Architecture, und bin neugierig geworden und die Konzepte, die er da drin beschreibt, genau das, was wir gerade beschrieben haben, die Domänenlogik im Zentrum der Architektur, und die Dependencies zeigen alle auf diese Domänenlogik. Die haben Sinn gemacht in meinem Kopf, die Konzepte, aber das Buch an sich war sehr abstrakt und ich habe das Buch gelesen und habe überlegt, ja, okay, wie implementiere ich jetzt in meinem nächsten Projekt eine Clean Architecture? Und ich konnte die Frage nicht beantworten. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren und bin auf Hexagonal Architektur gestoßen. Hexagonal Architektur gibt, wie wir gerade gesagt haben, schon etwas mehr, etwas konkretere Konzepte an die Hand mit den Ports und Adaptern. Und dann habe ich halt angefangen, ein bisschen herum zu experimentieren, ein bisschen herumzuspielen mit verschiedenen Art und Weisen, die zu implementieren. Und habe gedacht, wenn ich das jetzt schon mache, dann kann ich auch darüber schreiben und mich selbst ein bisschen dazu zwingen, das auch bis zum Ende zu führen. Ne? Also viele denken, ich habe ein Buch geschrieben, weil ich ein Experte über das Thema war, aber es ist eigentlich andersrum. Ich bin durch das Buch erst zu einem Experten geworden. Das Buch zu schreiben hat mich dazu gezwungen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Genau, ich glaube, das ist ein beliebter Lifehack, ein Buch zu schreiben, um es dann sozusagen das Thema wirklich zu verstehen. Johannes, wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
Für mich hat das damals tatsächlich vor ein bisschen über 10 Jahren irgendwie ein ganz konkretes Problem gelöst. Ich habe dann nämlich eine Spring ohne Boot damals noch Anwendung geerbt, die irgendwie, wie das halt so ist, so komplett ohne automatische Tests war. Und als ich dann versucht habe, Tests einzuziehen, habe ich gemerkt, irgendwie ist da was komisch. Alle Klassen rufen irgendwie irgendwelche Soap-Services auf, die dann Objekte zurückbekommen, die seltsame Namen haben. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass es ein SAP-System, was da im Hintergrund steht, und daraus werden Produktdaten geladen, die in Bills of Material, also BOM-Objekten, irgendwie zusammengefasst waren. Und habe dann schnell festgestellt, also irgendwie so wie das gestrickt ist, lässt sich das immer nur mit einem SAP-System im Hintergrund testen oder überhaupt ausführen. Und das war natürlich super suboptimal. Ich habe dann angefangen, alles, was irgendwie SAP-spezifisches oder gegen diese Soap-Services ging, erstmal irgendwie so zu verstecken, dass ich mir dort irgendwie so eine Art Fake-Objekt erstellen kann und sagen kann, jetzt, wenn ich das lokal ausführe oder wenn ich meine Unit-Tests ausführe oder wirklich nur testen möchte, wie diese Daten aufbereitet und transformiert werden, dann brauche ich dafür diesen SAP-Service gar nicht. Und ich habe dann später irgendwann gelernt, oh, das ist eigentlich ein gängiges Muster, wenn man hergeht und sagt, ich verstecke meine Datenquelle hinter so einem abstrakteren Interface, das ich dann zum Beispiel durch ein Fake implementieren kann, dass das eigentlich im Prinzip auch schon ein Adapter war, den ich dort in der Ports- und Adapters-Architektur eingeführt habe.
Ich könnte aber theoretisch in dem Persistenz-Layer, wäre jetzt für mich die Frage, oder in einem Persistenz-Adapter, die Objekte aus der Geschäftslogik benutzen, oder? Also hier ist es ja klar, dass ich sehe sozusagen Kopfnicken.
Dadurch, dass die Abhängigkeiten nach innen zeigen dürfen, aber nicht nach außen zeigen dürfen, dürfen im Prinzip die Adaptoren, die ja um den Kern herum aufgebaut sind, dürfen alle Klassen aus dem Kern benutzen, aber umgekehrt, der Kern darf keine Abhängigkeiten zu Details haben. Also er darf nichts darüber wissen, dass da Soap benutzt wird, er darf nichts darüber wissen, dass dort ein SAP-System im Hintergrund ist. Das sind all die Details, die ich eigentlich gerade vor dem Kern verstecken möchte.
Was also bedeutet, ich muss nicht unbedingt jetzt die so DTOs bauen und die Sachen halt irgendwie konvertieren in andere Objekte, sondern ich könnte die halt aus dem Geschäftslogikkern benutzen.
Auf der Seite der Driven Adapters ja, weil da hast du ja die Objekte, die aus dem Kern an die Adaptoren gegeben werden in der Regel. bei den Driving Adapters, also wenn du zum Beispiel eine Web-UI hast, da ist es wiederum schwierig. Du kannst ja nicht zum Beispiel, wenn du ein Formular im Web hast, sagen, dieses Formular soll meinem Objekt aus dem Kern entsprechen, sondern ganz häufig hast du da irgendwie so eine Art entweder Form-Model, View-Model oder DTO-Command. Da gibt es verschiedene Spielweisen, wie man das machen kann. Aber die Gemeinsamkeit ist eigentlich immer, es ist eine relativ dumme Datenstruktur, die ich dort befülle von meinem Adapter aus und die gebe ich dann eigentlich an den Kern.
Ja, also die Frage war halt für mich, wir hatten das ja im Vorgespräch, dass eben da ein Mapping oft als Hindernis gesehen wird und ich verstehe jetzt, dass das eben nicht unbedingt notwendig ist. Was du ja jetzt sagst, ist, glaube ich, was anderes. Das ist irgendwie die Aussage, hey, das, was ich in der Web-UI habe, ist vielleicht nicht exakt das Domain-Objekt und dann sollte ich es halt irgendwie konvertieren. Das macht ja Sinn, aber ich muss es sozusagen nicht nur, weil die Architektur mir das sagt.
Ich denke, du wirst trotzdem nicht an einem Mapping vorbeikommen, denn selbst wenn du es dir bei dem Persistenzport vorstellst, du gibst da zwar das Domänenmodell an den Persistenzport, aber der muss es ja jetzt in irgendeiner Form wieder auf Tabellen mappen, solange ich nicht eine Objektdatenbank benutze.
Genau, in einer naiven Implementierung würde man aber gegebenenfalls noch in dem Datenbank-Adapter mappen in eine, sagen wir, man könnte denken, dass man dann nochmal eine DTO-Schicht braucht in dem Datenbank-Adapter. Habe ich schon an einigen Stellen gesehen. Und dann hat man in der Web-Schicht eine eigene Repräsentation, die muss in die Domain-Schicht gemappt werden, die muss in die Datenbankschicht gemappt werden und die mappt das dann nochmal in ein SQL oder wie auch immer. Man muss, also ein gewisses Mapping muss man wahrscheinlich immer machen. Ganz kommt man da nicht drum rum. Man kann Abkürzungen nehmen, indem man auf das Domain-Modell zugreift und in manchen Fällen ist das auch okay und das kann gut funktionieren. Aber es ist wie alle Architekturentscheidungen, ist es ein Trade-off, ne? Weil man hat dann zwar die Abhängigkeiten zeigen immer noch in die richtige Richtung. Wir haben die Abhängigkeit von unserem, also wenn wir zum Beispiel im Datenbankadapter das Domain-Modell verwenden, hat man die Abhängigkeit vom Datenbankadapter auf das Domain-Modell, aber nicht andersrum. Die Architektur sagt, alles top, es funktioniert. Aber implizit hat man dann natürlich eine Kopplung zwischen den beiden Schichten, die dann enger ist, als man sie vielleicht haben will. Und sobald sich in der Datenbankschicht ein Feld ändern soll, was aber nicht in der Geschäftslogik vorhanden sein soll. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber sagen wir mal, wir haben ein bestimmtes Feld in der Datenbank, was es nicht in der Geschäftslogik gibt oder was irgendwie anders aussieht, dann kann man schnell dazu greifen und sagen, okay, lass uns dieses Feld doch einfach in der Geschäftslogik einführen. Und dann hat man die Architekturregeln sind immer noch befriedigt. Das heißt, die Abhängigkeiten zeigen immer noch in die richtige Richtung. Aber wir haben jetzt plötzlich ein Feld in der Geschäftslogik, was nur eingebaut wurde, weil man das in dieser Datenbank braucht. Und das ist der Trade-off, den man eingeht, wenn man auf so ein Mapping verzichtet.
Ja, genau. Vielleicht ein Legacy-System, nicht, wo man dann sagt, ich habe in dem Legacy-System plötzlich in der Schnittstelle irgendwie zusätzliche Informationen, die ich aber eigentlich nicht haben möchte. Also so ein bisschen das, was Johannes gerade zum Beispiel nannte, nicht mit dem SAP-System. Wäre ja auch vielleicht ein Beispiel.
Ich dachte jetzt spontan sogar an so automatisch gesetzte Dinge wie Timestamps, also zuletzt modifiziert am oder zuletzt geschrieben am oder solche Dinge.
Genau. Vielleicht noch eine Frage zu dem Beispiel, was du gerade genannt hattest, Johannes. Impliziert dass Testing einer der Hauptvorteile oder vielleicht sogar der Hauptvorteil ist von dem, was wir diskutieren?
Also für mich ist es auf jeden Fall ein wesentlicher Vorteil, weil es für mich die Option bietet zu sagen, ich kann gewisse Teile meiner Anwendung, die schwer testbar sind, wie zum Beispiel eine Web-Oberfläche, die ich mit einem Browser instrumentieren müsste oder eine Datenbank, die ich erst teuer irgendwie hochziehen müsste, kann ich ganz bewusst abschalten und kann sagen, eigentlich, was mich gerade nur interessiert, ist, dass wenn ich da 2 und 2 reingebe, 4 rauskommen in der Business-Logik in der Mitte und kann wirklich nur das Verhalten in in Isolation ohne diese ganzen sehr langsamen, sehr schwerfälligen Komponenten meiner Architektur testen. Ich würde aber nicht sagen, dass das der wesentliche oder einzige Vorteil ist, sondern für mich ist so eine Ports- und Adapters-Architektur auch immer eine Sache, die mir sehr viel Flexibilität bietet, wo ich hergehen kann und sagen kann, später kann ich mich anders entscheiden, wenn ich zum Beispiel ein Kafka benutzt habe für Eventing und habe das hinter so einem Port versteckt, was da konkret ist, kann ich hergehen und kann sagen, ich tausche das aus gegen einen In-Memory-Event-Bus, wenn ich meine Architektur zum Beispiel nicht verteilt, sondern innerhalb von dem gleichen System deploye, dass ich sage, alles läuft im gleichen Prozessraum, du brauchst gar nicht übers Netzwerk gehen. Das sind solche Dinge, da gibt mir die Architektur sehr viel Flexibilität.
Wobei wir jetzt, wir hatten halt im Vorgespräch auch diskutiert, dass wenn wir jetzt zum Beispiel über Persistenz reden, wenn wir zwischen verschiedenen relationalen Datenbanken hin und her switchen, kann man halt Glück haben und man kriegt es halt hin, im Wesentlichen durch den OER-Mapper, den man dann halt irgendwie anders parametrisiert. Und wenn, was halt bedeutet, dass diese Konzepte erst dann einen Vorteil haben, wenn ich wirklich die Persistenztechnologie ändere, also zum Beispiel auf eine dokumentenorientierte Datenbank wie MongoDB rübergehe oder auf eine graphenorientierte Datenbank wie Neo4j oder so. Da ist aber jetzt gleich die nächste Frage, hatten wir im Vorgespräch diskutiert mit, dass irgendwo Add-Transaction-Annotationen sind von Spring, die irgendwie sagen, okay, ja, vielleicht eine neue Transaktion starten. Aber eigentlich ist da ja noch ein anderes Thema. Wenn ich halt eine dokumentenorientierte Datenbank habe, habe ich typischerweise grobgranulare persistente Objekte, eben Dokumente, die ich in der relationalen Datenbank auf mehrere Tabellen aufteilen würde. Und was mir halt auch noch einfallen würde, ist, dass ich vielleicht mit einer mobilen Oberfläche im Telefon habe ich vielleicht andere Dinge, die ich halt tue. Mein Beispiel ist immer, dass ich halt mit dem Mobiltelefon Barcode scanne, was ich halt mit dem Desktop-Gerät garantiert nicht mache. Ich bin irgendwie in einem Laden und sage halt, okay, will was zu diesem Produkt wissen, dann kann ich halt irgendwie den Barcode scannen. Werde ich mit dem PC wahrscheinlich nie machen. Bedeutet halt, dass vielleicht so eine Änderung in den Geschäftslogikern so reinlegt. Also technisch, wie wir es gerade diskutiert haben, mit relational versus NoSQL oder auch irgendwie fachlich, weil ich halt plötzlich mobile bin, hilft mir dann diese Architektur tatsächlich? Ist das nicht eine Illusion, dass ich halt es schaffe, durch diese Ports und Adapter solche Wechsel in einer Schicht in einem Adapter zu isolieren?
Also ich glaube, bleiben wir bei dem Beispiel, wir wollen die Datenbanktechnologie wechseln. Ich meine, von einer SQL-Datenbank zu einer anderen SQL-Datenbank ist relativ einfach, wie du sagtest. In der idealen Welt müssen wir nur Hibernate umkonfigurieren oder JPA oder was auch immer wir benutzen. Gegebenenfalls müssen wir in unserem Datenbankadapter irgendwie ein bisschen was anpassen. Das heißt, das kann man damit gut machen. Wenn es darum geht, Transaktionen zu implementieren. Die Transaktionen üblicherweise hängen an der Geschäftslogik. Wir haben zum Beispiel zur konkreten Implementierung zu kommen, wir haben zum Beispiel einen Application Service in unserem Hexagon, in unserer hexagonalen Architektur als Teil des Geschäftskerns. Und der Application Service ist mit Add Transaction, mit dieser Spring-Annotation versehen. Oder startet eine Transaktion, ruft dann einige Domain-Services auf, die bestimmte Aktionen machen. Die rufen wiederum den Datenbankadapter auf, der sich an diese Transaktion dranhängt, die geöffnet wurde. Das heißt, wir machen mehrere Aufrufe an die Datenbank. Die werden alle zu dieser einen Transaktion hinzugefügt. Und wenn dann alle fertig sind, schickt dieser Application Service die Transaktion an die Datenbank und sagt, okay, jetzt alles abschicken. Da ist jetzt eine Frage, erstmal die erste Frage ist, darf ich überhaupt diese Add Transactional Annotation in meinem Geschäftskern verwenden? Weil das ist eine Abhängigkeit zu einem technischen Framework, in diesem Fall dem Spring Framework oder irgendeinem JPA Framework. Und die Architektur sagt eigentlich, wir wollen keine Abhängigkeiten von unserem Geschäftskern an zu technischen Details haben. Und das haben wir damit gebrochen. Das heißt, diese Architektur-Voraussetzungen haben wir damit gebrochen. Andererseits kann man aber argumentieren, und das heißt, wir müssten dann das Transaktionshandling irgendwie selber implementieren als Teil unserer Geschäftslogik. Wir implementieren einen Transaction Service, wie auch immer, und der ist Teil unserer, in Anführungszeichen, fachlichen Architektur. Man kann jetzt aber auch sagen, okay, wir sind pragmatisch, wir gehen davon aus, dass wir unsere Datenbank nie ändern wollen, und wir benutzen einfach diese Add-Transactional-Annotation in unserer Geschäftslogik. Kann auch eine valide Entscheidung sein, muss man aber abwägen. Zum Thema, ob man wirklich jetzt von einer relationalen Datenbank zu einer dokumentenbasierten Datenbank wechseln kann, indem man einfach nur den Adapter austauscht. Offensichtlich, wenn man diese Add-Transactional-Annotation hat, ist das nicht so einfach. Wobei wahrscheinlich eine Richtung einfacher ist als die andere, weil die Transaktion benutzen wir wahrscheinlich nur für die relationale Datenbank. Also aus meiner Sicht ist die Antwort nein. Für so eine grundlegende Entscheidung muss man vermutlich auch in der Geschäftslogik was ändern. Es sei denn, man baut dieses Transaktionsmodell wirklich als Teil der Fachlichkeit in die Architektur ein und dann hat man die Anwendung so gebaut, um das tatsächlich austauschen zu können. Aber da muss man von Anfang an mitdenken.
Ich befürchte, ich verstehe noch nicht ganz, was du damit meinst, wenn man diese, also zwei Fragen. Die eine Frage wäre, was würde das denn bedeuten konkret, wenn ich jetzt dieses Transaktionsding nachbaue? Heißt das, ich würde jetzt irgendetwas haben, was halt Begin, Commit und so weiter implementiert?
Genau, also so haben wir das in einem Projekt von mir gemacht, dass wir tatsächlich gesagt haben, wir wollen gar keine Spring Dependencies haben in unserem Applikationskern, und der Application Service hat dann tatsächlich auf einem quasi abstrahierten Datenbank-Connection-Objekt aufgerufen, Begin Transaction, Rollback oder Commit. Das heißt, wir haben im Prinzip unsere eigene Abstraktion für diese Operationen oder diese Transaktionsklammer beginne, Ende eingeführt.
Also ich komme nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass es halt in Spring den berühmten Platform Transaction Manager Interface gibt, was genau das eigentlich anbietet. Aber wie dem auch sei, was ist denn der konkret abrechenbare Vorteil davon? Also an welcher Stelle, also das ist ja jetzt erstmal Aufwand. Das heißt, ich sage halt, ich baue halt irgendein eigenes Ding, was halt Transaktionen steuert. An welcher Stelle habe ich mit diesem Aufwand einen Vorteil?
Ich male da immer so ein Szenario, das vielleicht ein bisschen weit hergeholt klingt, aber stell dir mal vor, du hast ein IT-System, das wurde irgendwie vor 20, 30 Jahren mal geschrieben, und die Business-Logik ist noch top aktuell. Du hast zum Beispiel damit irgendwie eine Lebensversicherung kalkuliert oder sonst irgendwas gemacht, und das muss heute 1:1 immer noch genauso laufen, wie das vor 20, 30 Jahren mal implementiert wurde, diese Berechnungslogik. Allerdings hat sich halt die Welt total verändert und das alles Spring und so weiter ist weg, das gibt es nicht mehr, sondern heutzutage machen wir irgendwas, ein anderes Framework, und wir möchten diese Anwendung jetzt zum Beispiel, heutiges Beispiel wäre vom Mainframe vielleicht in die Cloud oder so hieven. Da haben wir noch einen Sprachbruch mit dabei, von COBOL zu Java oder sonst irgendetwas zu gehen. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte und könnte den reinen Business-Logik-Kern weiterverwenden und könnte hergehen und könnte sagen, alles, was nicht mehr aktuell ist, alles, was irgendwie alte Datenbank, alter Message-Broker, alte UI oder was auch immer ist, habe ich in dem Kern nicht drin, dann kann ich einfach hergehen und kann sagen, diese Business-Logik ist extrem langlebig, und es ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich, dass man gerade bei so Versicherungen, Banken etc. so langlebige Systeme hat. Die ist extrem langlebig, und ich kann sie ohne Modifikation mit beliebigen Laufzeitumgebungen quasi ausführen. Und ich würde jetzt mal behaupten, für einige Firmen ist das eine sehr attraktive Eigenschaft. Also ich kenne Firmen, die wären sehr dankbar, wenn sie hergehen könnten und ihre Business-Logik nicht neu implementieren müssten, wenn sie jetzt zum Beispiel die Betriebsplattform wechseln.
Ja, also ich muss gestehen, meine Erfahrung ist eigentlich eine andere. Meine Erfahrung ist, dass die Projekte, die halt sagen, ich habe hier irgendwie alte Sachen und die sind halt in der alten Technologie, dass diese Projekte, wenn man halt lange genug nachbohrt, typischerweise auch wollen, dass sich die Geschäftslogik ändert und wartbarer wird.
Ja.
Und gerade halt so, also ich würde jetzt die pessimistische Aussage treffen, dass in der Realität Systeme, die ja 20 Jahre alt sind, typischerweise nicht mehr wartbar sind, sodass man beides machen muss. Also man will es eigentlich technisch modernisieren, ja, und halt auch die Geschäftslogik modernisieren. Deswegen ich behaupten würde, dass die Praxis uns gerade sagt, dass diese Art von Investition eigentlich keinen Sinn macht. Und das andere Problem ist ja auch, also mit Java haben wir jetzt zufällig eine Technologie, die halt irgendwie 20 Jahre überstanden hat. Das war halt in den 20 Jahren davor nicht so, nicht? Also vor 20 Jahren war es 2004, da war irgendwie Java schon gesetzt. Nochmal 20 Jahre zurück ist 1984, da gab es Java nicht und da war COBOL, glaube ich, tatsächlich das Mittel der Wahl. Will heißen, und nicht heute oder auch 2004, es ist halt schwierig, COBOL-Entwickler hinzubekommen, sodass halt auch ein technologieunabhängiges Ding in COBOL halt schwierig ist. Also schon die Programmiersprache ist dann halt ein Problem.
Gut. Genau, das könnte man als Argument nehmen, dass die Trennung von Technik und Fachlichkeit, das ist quasi das, was du gerade sagtest, die Trennung von Fachlichkeit und Technik ist gar nicht so viel wert. Aber allein durch diese Trennung, also wenn man jetzt nicht gerade, man will nicht jeden Tag eine Datenbank austauschen oder man will nicht jeden Tag von Java auf COBOL migrieren. Wenn man das machen will, dann muss man wahrscheinlich doch ein bisschen tiefer rein und ein bisschen mehr anpassen. Aber das ist gar nicht der einzige Vorteil von dieser Trennung.
Das Interessante ist ja, ich tausche eigentlich jeden Tag meine Datenbank aus, nämlich in dem Moment, wo ich hergehe und sage, in meinem Unit-Test möchte ich da keine DB2 oder möchte ich da keine Postgres-Datenbank. Deswegen ist das für mich immer, dieses Szenario klingt weit hergeholt, aber in dem Moment, wo ich schnelle, wartbare Unit-Tests haben möchte, brauche ich die Austauschbarkeit meiner Datenbank.
Genau, aber gar nicht nur das, sondern auch, ich denke jetzt auch an unsere Gehirnkapazität. Wenn ich eine Fachlichkeit anpasse, dran denken muss, oh, muss ich jetzt in der Datenbank auch noch was anpassen, dann ist das halt sehr viel schwieriger, als wenn man schön getrennt die Fachlichkeit von der Technik getrennt entwickeln kann.
Ja, also genau, und deswegen finde ich auch die Diskussion gut. Ich würde eben auch sagen, dass halt sowas wie Testbarkeit ein wichtiger Vorteil ist und das haben wir auch diskutiert. Ich würde halt auch sagen, dass die Verständlichkeit des Systems halt ein wichtiger Vorteil ist und auch generell ein wichtiger Vorteil ist. Ich finde das Add-Transactional im Geschäftslogikkern akzeptabel und finde es ganz schwierig, eine eigene Transaktionsabstraktion zu bauen. Also weil das hat Spring gemacht und das ist irgendwie nicht trivial und da sind irgendwie Leute dran, die es halt besser können als ich. Und das ist halt insbesondere, also bei Annotations in Java muss man vielleicht auch noch wissen, dass man den Code zumindest laufen lassen kann. Ich glaube, übersetzen nicht, aber laufen lassen kann, ohne halt die entsprechenden Klassen im Klassenpfad zu haben. So dass das halt irgendwie so eine, wie soll ich sagen, keine sozusagen richtige Abhängigkeit ist. Und deswegen würde ich halt persönlich in diesem spezifischen, und ist es dann eben noch das weitere Thema, dass ich mir nicht sicher bin, ob das Transaktionshandling halt überhaupt in dem Persistenzadapter halt isolierbar ist. Und deswegen wäre das halt irgendwie eine Geschichte, wo ich halt sagen würde, okay, das Add-Transaction stört mich nicht und das ist halt irgendwie fein. Und ich würde da eben dann das akzeptieren aus diesen genannten Gründen, nicht? Weil ich halt glaube, dass da diese Änderung in eine andere Datenbank unwahrscheinlich ist. Also es müsste ja eine Änderung sein zu einer Datenbank, die Transaktion anders handhabt. Und wenn ich das tue, habe ich wahrscheinlich andere Schwierigkeiten, weil ich auch noch mal über Datenmodellierung oder welche anderen Dinge nachdenken muss, sodass diese Annotation halt sozusagen Kleinkram ist. Und dann kommt noch irgendwie dieser Punkt hinzu, dass nicht, also Legacy-Ablösung ist, glaube ich, ein Thema, was uns alle irgendwie beschäftigt. Und ich habe immer das Gefühl, also ich habe bisher es noch nie erlebt, dass jemand sagt, und die Geschäftslogik, die wollen wir aber behalten. Also es geht nur darum, dass wir die Logik ändern wollen. Und für mich ist halt so der typische Lackmustest diese Geschichte mit, okay, dann nehmen wir halt einen COBOL-Compiler, der es in Bytecode übersetzt. Und dann haben wir es ja auf der neuen Plattform. Und da kommt er typischerweise zurück, nö, das wollen wir halt irgendwie nicht.
Das Lustige ist, ich habe häufig Projekte erlebt, die gesagt haben, wir wollen im Prinzip exakt das Gleiche. Also das alte System ist die Spezifikation, aber es muss modern sein mit Reactive
Was Kunden sagen und was sie wollen, ist ja oft nicht dasselbe.
Das ist mein Punkt, ja. Und dieses Projekt willst du auch nicht machen, weil das, also nicht, das hat Strafarbeit, den alten Code nochmal abzutippen in neu. Und der bringt ja auch geschäftsmäßig nichts. Gut, führt ja dann ein bisschen zu der Frage, wann sollte ich denn dieses Clean Architecture Konzept nutzen?
Genau, da habe ich eine sehr, einfach ist vielleicht übertrieben, aber eine Meinung zu. Eine Clean Architecture oder allgemeiner eine domänenzentrische Architektur, also ich nenne Clean Architecture, Onion Architecture, Hexagonal Architektur, fasse ich gerne unter dem Begriff domänenzentrische Architektur zusammen, weil halt die Domäne in der Mitte sitzt und die Abhängigkeiten alle zu dem Domain-Code zeigen. Und es macht aus meiner Sicht nur Sinn, eine Clean Architecture, und ich hatte am Anfang erwähnt, Clean Architecture ist nicht die eine Architektur, die alle Probleme löst. Clean Architecture macht nur Sinn, wenn man auch ein Domain-Modell hat, was sich zu schützen lohnt, in Anführungszeichen. Was sich lohnt, in die Mitte der Architektur zu setzen. Und das ist der Fall, wenn man zum Beispiel so ein Rich Domain Model hat, ne, im Sinne von Domain-Driven Design. Das heißt, wir haben die ganzen Business-Regeln sind so nah wie möglich an Domain-Entities implementiert, die in verschiedenen Anwendungsfällen wiederverwendet werden. Und diese ganzen Regeln sind halt in diesem Kern, in diesen Entities abgelegt, wogegen die Alternative wäre, man baut so eine anämische, so eine blutleere, so ein blutleeres Domain-Modell, wo man einfach nur zustandslose Services hat, die bestimmte Logik ausführen und dann eine Transaktion an die Datenbank schicken. In dem Fall, wenn man ein Rich Domain-Model hat oder haben will, macht Clean Architecture Sinn. In dem Fall, wo man eine einfache formgetriebene oder datengetriebene Anwendung baut, eine CRUD-Anwendung, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn und ist oft wird als Overhead empfunden vom Entwicklungsteam.
Also eine bestimmte Mindestkomplexität der Geschäftslogik sozusagen, die dann irgendwie da ist.
Genau. Was das Problem an der Stelle ist, wie identifiziere ich das, ob insbesondere am Anfang von einem Projekt, ob ein wie komplex die Business-Logik ist, und selbst komplexe Business-Logik kann man auch in einem anämischen Domain-Modell umsetzen, in einem armen Domain-Modell umsetzen. Das heißt, man muss mehrere Entscheidungen treffen. Insbesondere am Anfang vom Projekt hat man da oft gar nicht so den Einblick zu, weil man noch lernt. Man lernt die Fachlichkeit und man lernt, wie der Schnitt der fachlichen Komponenten am besten gesetzt wird. Von daher ist es sehr schwierig, diese Entscheidung am Anfang eines Projektes zu treffen, aus meiner Sicht.
Was ich da wahnsinnig gerne mache, um dieses Lernen zu beschleunigen, was Tom da beschreibt, ist halt direkt am Anfang mit einem fachlichen Modellieren einzusteigen. Also mein Mittel der Wahl wäre Eventstorming, um zu sagen, ich will eigentlich den Überblick am Anfang haben, was passiert dort in der Domäne. Ist es wirklich nur Dummes, wie du sagst, Daten schieben von ich nehme das, ich speichere das und wenn mich jemand fragt, gebe ich es unverändert wieder zurück, wie bei einem Content-Management-System oder bei einer Rezepten-Datenbank, oder versteckt sich dahinter eigentlich mehr, weil ich sehr viele Entscheidungen treffen muss, sehr viele Berechnungen durchführen muss, sehr viele Dinge ableiten muss aus diesen Daten. Und bei einem Event-Storming sieht man das zum Beispiel dadurch, dass sich sehr viele Policies identifizieren lassen, die dort angewendet werden müssen, wo ich Entscheidungen treffen muss, gehe ich links rum, gehe ich rechts rum. Und das kann ein Hint sein, dass ich da an der Stelle tatsächlich sehr viel Entscheidungskomplexität, sehr viel Business-Logik-Komplexität habe und dass sich dann eventuell so ein Domain-Model lohnen könnte.
Und ich glaube, du, Johannes, hattest ja auch am Anfang gesagt, dass es eben sozusagen so eine Investition in die Zukunft ist, nicht? Also es ist so ein bisschen eine Wette, dass man eben in eine Situation kommt, wo man die Sachen austauschen will, oder?
Ja, also wie gesagt, definitiv austauschen will ich sie, wenn ich teste. Mhm. Vielleicht sogar in Zukunft irgendwann mal, wenn ich hergehe und sage, meine Technologie der Wahl, sei es jetzt der Message Broker oder was auch immer, ist nicht mehr das, was wir aktuell benutzen. Und ich nutze das ehrlich gesagt in Projekten relativ gerne, um am Anfang die, ich sage jetzt mal, Accidental Complexity durch Technologien klein zu halten. Denn wenn ich in eine Firma reinkomme, die noch nie mit einem Message Broker gearbeitet hat und ich sage denen, wir machen jetzt Kafka, dann haben die erstmal eine riesige, riesige Hürde zu überwinden, bis sie produktiv sein können. Da kann es vielleicht am Anfang auch besser sein zu sagen, lasst uns erstmal davon ausgehen, alles läuft im selben Prozessraum, alles ist in Memory Eventing und wir nutzen vielleicht im Hintergrund von Spring Boot den eingebauten Event Bus, der Messages von Komponente A nach Komponente B liefert und brauchen uns mit so Dingen wie Middleware und Deployment und Docker etc. vielleicht erst gar nicht rumschlagen, sondern diese Dinge können wir erstmal nach hinten schieben und lernen wir dann, wenn wir feststellen, wir brauchen das jetzt wirklich, weil wir jetzt zwei Teams bilden und das eine Team und das andere Team, die laufen in verschiedenen Containern, in verschiedenen Kontexten.
Was so ein bisschen dann eben bedeutet, dass ich evolutionär die Architektur weiterentwickle, was ja irgendwie grundsätzlich eine super Idee ist. Ich glaube, damit haben wir auch die Frage beantwortet, wann ich das Clean Architecture nicht benutzen sollte. Also dann, wenn mein System halt zu trivial ist, darauf läuft es eigentlich hinaus.
Genau, wo ich allerdings nochmal darauf eingehen will, ist, und die Erfahrung habe ich zumindest oft gemacht, dass am Anfang eines Projekts ist ein Projekt oft einfach trivial, weil man hat erst nur diesen einen Use Case oder diese zwei Use Cases, die man mit denen man anfängt. Und das heißt, am Anfang ist es sehr schwierig, das Team oder allgemein Leute davon zu überzeugen, lasst uns Clean Architecture machen, denn wir wollen ein Rich Domain Model bauen. Wir haben sehr komplizierte Regeln, weil es wird oft empfunden als Overhead, weil dann führt man ein bestimmtes Mapping ein, worüber Entwickler sich dann beschweren. Warum muss ich jedes Mal, wenn ich ein Feld hier hinzufüge, drei Mappings implementieren, damit das auch in der Datenbank landet? Was ich in den letzten Jahren, womit ich gerne Projekte anfange, ist, anstatt mit Clean Architecture loszulegen, mit einer etwas leichtgewichtigeren Komponentenarchitektur zu starten. Und mit Komponentenarchitektur meine ich nichts anderes als eine sehr einfache Strukturierung in Komponenten. Eine Komponente ist einfach ein Haufen von Source-Code-Klassen, von Source-Code-Files oder Klassen, die eine bestimmte Sache machen. Und es kann eine technische Komponente sein oder eine fachliche Komponente. Eine technische Komponente könnte zum Beispiel sein, ein Adapter, der mit der Datenbank spricht. Das könnte eine technische Komponente sein. Und eine fachliche Komponente könnte irgendeine Fachlichkeit kapseln. Und jede Komponente hat eine dedizierte API und dann halt einen bestimmten Code, der nicht von außen zugänglich ist. Und andere Komponenten sprechen mit einer Komponente nur über diese API. Das ist sehr einfach zu strukturieren. Das versteht jeder Entwickler und jeder Entwickler ist da sofort überzeugt, das so umzusetzen. Und dann kann man nämlich am Anfang des Projekts ein bisschen mit diesen Komponenten spielen. Man kann Dinge zwischen den Komponenten hin und her schieben, was dann noch relativ einfach ist, bis man diesen Komponentenschnitt gefunden hat, der sich richtig anfühlt. Weil dieser Schnitt, dieser fachliche Schnitt, aus meiner Sicht ist das Allerschwerste an der Softwarearchitektur, den fachlichen Schnitt der Komponenten zu finden. Und wenn man das Gefühl hat, okay, wir haben jetzt einen fachlichen Schnitt gefunden, der einigermaßen Sinn macht, dann zementiert man das Ganze und überführt das in eine Clean Architecture. Wenn man denn zu dem Zeitpunkt schon ein reiches Domain-Modell zumindest in Aussicht hat. Man kann das auch in der Komponentenarchitektur schon so umsetzen. Oder man hat halt gelernt mit den ersten paar Komponenten, die man gebaut hat, oh, das ist aber nur eine datengetriebene Anwendung, dann brauchen wir das Ganze nicht und dann, wir bleiben einfach bei der Architektur, die wir hier gewählt haben.
Was ist denn der wesentliche Unterschied von dieser Dynamics-Komponentenarchitektur hin zu der Clean-Architektur? Ich würde jetzt vermuten, dass man die Schnittstellen halt sozusagen in den Geschäftslogikkern dann überführen muss. Ist das so oder und eben dafür sorgen muss, dass die, was wir vorhin diskutiert haben, dass halt solche technischen Geschichten, was wir dann von Edge Transactional diskutiert haben, dass die halt nicht reinlecken in den
Geschäftslogikern. Genau, also da muss man noch, noch zu sagen, diese Komponentenarchitektur unterstützt beim, also die macht halt strikte Grenzen zwischen verschiedenen fachlichen Komponenten auch. Ne? Da muss man dazu sagen, die Clean Architecture und die hexagonale Architektur kümmern sich nur darum, die technischen Sachen außen zu halten und von der fachlichen Logik zu trennen. Und wie du die fachliche Logik innerhalb deines Applikationskerns entwickelst, das ist, da helfen dir die Architekturen nicht bei. Also wie du den fachlichen Schnitt machst, da hilft dir eine Clean Architecture nicht bei. Und wenn du diesen Komponentenschnitt machst, dann hast du das aber schon im Kopf. So, okay, hier haben wir eine fachliche Komponente und noch eine zweite fachliche Komponente. Und du fängst ein bisschen darüber nachzudenken, wie man denn die Fachlichkeit trennt. Die fachliche Trennung, dabei helfen dir Clean Architecture und Hexagonal Architecture nicht. Aber um zu deiner Frage zu kommen, wie man denn aus der Komponentenarchitektur dann zu dieser Clean Architecture kommt. Alle fachlichen Komponenten kommen dann in diesen Applikationskern. Und alle technischen Komponenten oder die meisten technischen Komponenten, manche sind auch so Cross-Cutting-Concerns, die mit Logging oder sowas, die in die Anwendung gehören. Aber die technischen Komponenten, die Schnittstellen nach außen darstellen, die kommen in den Ring oder als Adapter um diesen Kern herum. Und dann, klar, da muss man ein paar Interfaces verschieben. Und das ist jetzt auch nicht trivial wahrscheinlich. Da muss man ein bisschen Aufwand betreiben. Aber ja, im Grunde fachliche Komponenten in die Mitte schieben, Ports, die Port-Interfaces drumherum ziehen und dann die technischen Komponenten nach draußen.
Hört sich sinnvoll und sozusagen nachvollziehbar an. Ich glaube, dann haben wir es soweit, oder? Haben wir noch offene Fragen, Themen, die wir noch diskutieren sollten? Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und genau, hoffentlich hört man sich oder vielleicht hört man sich mal wieder bei einem anderen Thema. Bis dahin.
Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler Satra Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von ThinkTecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Eberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf Heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.